Der Predigtext heute ist Matthäus 20, Vers 29 bis 34. Matthäus 20, Vers 29 bis 34. Und das ist das Wort Gottes. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorübergehe, schrien und sprachen: Erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen: Erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagen zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an, und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Ja, lieber Herr, wir danken dir für diese Begebenheit, die uns hier berichtet wird. Wir danken dir für dein gutes Wort, Herr, wo wir dich sehen in deinem Handeln und erkennen können, was du uns bringst, was du uns gibst. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir mit Glauben hören und dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das letzte Mal kommt er vom Norden her Richtung Jerusalem, wo er schließlich durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung das Heil für alle, die an ihn glauben, bewirken wird. Er geht direkt auf dieses Ziel zu, nachdem er es seinen Jüngern zum dritten Mal offenbart hat, was da geschehen wird. Haben wir am letzten Sonntag darüber gehört. Aber Jesus geht nicht so schnell vorwärts, dass er nicht unterwegs die Gelegenheiten auch nützen würde, um sich weiter als den prophezeiten Messiaskönig zu offenbaren. In diesem letzten Abschnitt seines Weges wird er noch vieles lehren. Lesen wir dann in den folgenden Kapiteln bis dahin, wo er dann in sein Leiden hineingeht. Er wird noch vieles lehren, die Menschen, denen er auf diesem Weg begegnet. Und er tut das auf verschiedene Arten. Er tut das durch praktische Lektionen in Zeichenhandlungen, durch Gleichnisse und auch durch direkte Lehre. Hier, anhand dieser beiden blinden Männer, anhand der Heilung dieser zwei Blinden, lehrt er durch seine Zeichenhandlung. Er lehrt vor allem drei Dinge. Damit ein Mensch Jesus Christus wahrhaftig nachfolgen kann, muss er erkennen, dass Jesus der Sohn Davids ist, der durch die Propheten von Gott versprochene Retter, König. Und er muss den Herrn im Glauben anrufen, seine Hilfe und Rettung erbitten. Und es muss seine natürliche Blindheit weggenommen werden. Unsere natürliche Blindheit muss weggenommen werden, damit wir den Christus sehen können. Und diese Dinge, die geschehen oft nicht in der genau gleichen Reihenfolge wie jetzt in dieser Begebenheit, aber sie müssen geschehen. Wir müssen den Sohn Davids erkennen, wir müssen den Herrn im Glauben anrufen, seine Rettung erbitten, und es muss unsere natürliche Blindheit weggenommen werden. Bevor wir auf diese Punkte im Einzelnen eingehen, will ich kurz eine Nebensache ansprechen. Ich denke, es ist eine Nebensache, die aber von Kritikern der Bibel oft zu einer großen Sache gemacht wird. Und darum möchte ich das ansprechen. Ich möchte aber nicht zu viel Aufwand betreiben hier, aber eine Tatsache, die eben öfter als ein Widerspruch in der Bibel bezeichnet wird, das müssen wir ganz kurz anschauen, damit nicht jemand durch diesen Unterschied in den Berichten, in den Evangelien verunsichert wird. Die Evangelisten Markus und Lukas berichten auch über diese Sache. Sie berichten aber nur von einem blinden Mann. Und der Evangelist Markus nennt auch seinen Namen. Er sagt, es ist Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und weil Matthäus der einzige der dieser drei Berichtenden ist, dieser drei Evangelisten, der einzige, der bei dieser Sache selbst dabei war, dürfen wir annehmen, dass Matthäus' Bericht der genaueste ist und dass es tatsächlich zwei waren, zwei Blinde, die Jesus hier begegnen. Die werden einfach nicht beide genannt bei den anderen Evangelisten. Bartimäus wird ja mit Namen genannt bei Markus, und er war wahrscheinlich deshalb der bekanntere der beiden und vielleicht auch so etwas wie der Anführer oder der Sprecher der beiden. Darum wird dort nur er genannt, derjenige, der vielleicht eben jetzt spricht. Ich denke aber, weil Matthäus das selbst erlebt hat und dann so berichtet, es waren zwei. Nun, Jesus hat sich also von Jericho nach Jerusalem auf den Weg gemacht. Und es heißt, dass ihm eine große Volksmenge folgte. Das waren vielleicht Hunderte oder vielleicht sogar Tausende. Er hatte unterdessen eine riesige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und diese Schar, die ihm da folgt, mit ihm dem Weg entlang geht, sich um ihn herumschaut, vielleicht gerade wenn er in einen Ort hineinkommt, diese Schar ist eine ziemlich gemischte Schar von Leuten, sehr wahrscheinlich. Sie alle haben gemeinsam, dass sie in irgendeiner Weise an Jesus interessiert sind. Manche haben echtes Interesse an seiner Lehre, das hören wir immer wieder. Manche sind wahrscheinlich Kritiker, die mal schauen wollen, wie er diese oder jene Frage beantwortet oder wie er darüber lehrt und das ihm dann entgegnen können. Aber viele, viele sind wahrscheinlich Schaulustige, die etwas erleben wollen. Jesus hat ja immer wieder Zeichen, Wunder getan. Da kann man etwas erleben, wenn man ihm da nachgeht. Etwas ganz Besonderes, Großes erleben. Und diese große Menge von diesem gemischten Publikum, die bewegt sich langsam vorwärts, nicht wahr? Viele Augen und Ohren sind wohl neugierig und aufmerksam in die Richtung gerichtet, wo Jesus geht. Viele stehen wohl auch am Wegrand und schauen, wie dieser langsame Zug vorbeigeht. Und nun sitzen da am Wegrand auch zwei Männer. Das sind Bettler. Es sind Krüppel. Blinde, die um Almosen bitten dürfen, damit sie etwas zum Essen und zum Leben haben. Weil sie blind sind und nicht arbeiten können, natürlich. Es gab keine Sozialversicherungen. Sie mussten von Almosen leben. Und so saßen sie da am Wegrand und bettelten. Sie waren blind. Sie hatten aber intakte Ohren. Und sie haben gehört, dass Jesus, der Lehrer von Nazareth, der bekannte Prediger, der er inzwischen war, Berühmtheit erlangt hat, dass der jetzt vorbeikommt. Das haben sie gehört. Die Leute haben darüber gesprochen. Und diese beiden Männer hier sind vielleicht die einzigen, die so über Jesus denken, wie man über ihn denken muss. Sie sehen sich darum als solche, denen er helfen kann und die von seiner gnädigen Barmherzigkeit abhängig sind. Und darum tun sie das Einzige, das sie jetzt tun können. Sie rufen, ja, sie schreien nach ihm. Sie können nicht zu ihm hingehen, weil sie ja blind sind und geführt werden müssten, aber niemand interessiert sich für solche Krüppel. Sie müssen laut rufen, damit sie das Geraune der riesigen Menschenmenge übertönen können. Und in diesem lauten Rufen jetzt, da steckt ihre ganze Not drin und ihre Hoffnung, die sie auf den Herrn setzen. Sie lassen sich nicht abhalten durch die Stimmen aus dem Volk, die sie ruhig stellen wollen und sagen, seid mal still, hört auf, so rumzuschreien. Der Rabbi hat Wichtigeres zu tun, als sich mit euch Krüppeln abzugeben. Stört ihn nicht. Nein, nein, sie rufen sogar noch lauter. Herr, Sohn Davids, erbarme dich unser. Sie haben die Haltung für das wahre Gebet, das nur den Herrn im Blick hat und seine Hilfe erfleht. Das glaubende Anrufen des Retters, der auf seine bedürftigen Kinder hört, wie er ja gesagt hat. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Hörst du das? Sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Ausdauernd, anhaltend. Sie schreien und sie lassen sich nicht bremsen. Sie schreien weiter. Und ja, Jesus bleibt stehen. Er lässt diese ganze Menschenmenge der scheinbar frommen Leute stehen und wendet sich diesen beiden Blinden zu, Invalide, die nicht einmal nach dem Gesetz in den Tempel zugelassen waren. Ihnen wendet sich der Sohn Gottes zu. Jetzt kommt er zu ihnen und fragt sie, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Was willst du, dass der Herr für dich tun soll? Welch ein Wunder! Welch ein Erbarmen Gottes, das jeder von uns erfahren kann. Mit deiner persönlichen Not kannst du das ebenso erfahren. Und was ist die Voraussetzung dafür, dass wir das erfahren können, dass der Herr, der Sohn Davids, der Sohn Gottes, sich uns persönlich zuwendet? Was müssen wir richtig machen, dass der Herr uns hört, wenn wir rufen, ja, schreien? Was haben diese beiden Männer richtig gemacht? Nun, Gottes Gnade ist natürlich nicht an Bedingungen geknüpft. Aber es gibt dennoch etwas hier, das gestimmt hat, so dass sich Jesus den beiden zuwandte. Es ist etwas, das der Heilige Geist im Leben dieser Männer vorbereitet hat. Das steht hier nicht aufgeschrieben, aber das erkennen wir, nicht wahr? Sie hatten Glauben und sie hatten Jesus als den erkannt, der er ist. Es wird uns zwar eben nicht direkt gesagt, aber es ist klar, dass sie wussten, dass Jesus der Sohn Davids ist. Und als diesen rufen sie ihn an. Ihr Glaube kommt daraus, dass sie gehört und als wahr erkannt haben, dass er der ist, über den David vom Propheten vorausgesagt bekam, dass er auf dem ewigen Thron Gottes sitzen wird. Matthäus zeigt uns in seinem Buch, in seinem Evangelium, dass Jesus der versprochene König, der Sohn Davids ist. Es ist eigentlich das Hauptthema im Matthäus-Evangelium. Das ist das Anliegen des Evangelisten. Wir sollen erkennen, dass Jesus der versprochene Königreich ist. König ist der Sohn Davids, der das Königreich Gottes, das Königreich der Himmel herbeibringen wird. Und Matthäus zitiert dazu viel aus den Propheten, vor allem aus dem Propheten Jesaja, von wo er unter anderem dieses Thema hat. Das zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 5 und folgende. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Das ist der Sohn Davids. Matthäus fängt seinen Bericht schon so an. Der erste Vers, der Titel seines Buches, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes David. Und dann im Verlauf seines Buches, wie wenn er seine Linie der Erzählung darauf aufbauen würde, beschreibt er immer wieder, dass Menschen Jesus so nennen oder ihn so anrufen. Zum Beispiel Kapitel 9, Vers 27, wo zum ersten Mal zwei Blinde beten. Erbarme dich, unser Sohn Davids. 9, 27. Und 12, 23, wo die Leute sich vielleicht eher skeptisch sich fragen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Und dann etwas später im Kapitel 15, Vers 22, wo eine heidnische Frau für die Heilung ihrer besessenen Tochter betet. Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Und das nächste Mal dann ist in unserem heutigen Abschnitt. Bartimäus und sein Freund. Erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Und dann nur etwas später, in Kapitel 21, Vers 9, das werden wir, so Gott will, am nächsten Sonntag betrachten, als der Herr in Jerusalem einzieht. Da ruft dann die ganze Volksmenge, Hosanna, dem Sohn Davids. Das könnte man übersetzen mit Hilfe kommt vom Sohn Davids. Dann noch einmal in 22, 42 im Streitgespräch mit den Pharisäern, da offenbart der Herr sich selbst, präsentiert sich ihnen als der Sohn Davids. Jesus gibt sich zunehmend so zu erkennen als der Sohn Davids. Das erste Mal, als diese anderen beiden Blinden ihn so anrufen und geheilt wurden, das war erst im Verborgenen noch, allein in einem Haus, wahrscheinlich da, wo der Herr wohnte. Da sagt er zu ihnen, sie sollten niemandem erzählen, was seine Identität ist. Es bleibt es noch verborgen. Und dann, als er in Jerusalem einzieht, auf dem Füllen der Eselin, Da lässt er dann die ganze Volksmenge das ausrufen, was er ist. Und das ist die Botschaft hinter diesem roten Faden der Erzählung. Wer die göttliche Rettung durch Jesus erfahren will, muss ihn als den anrufen, der er tatsächlich ist. Als den Sohn Davids. Nicht das laute Rufen der beiden Blinden hat ihnen die Hilfe des Herrn gebracht, sondern das gläubige Anrufen des Namens des Herrn, des Sohnes Davids, des Retterkönigs. Nun, Jesus fragt die beiden Männer etwas zuerst. Bevor er handelt, fragt er sie etwas. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Das mag vielleicht uns beim ersten Lesen etwas eigenartig vorkommen, nicht wahr? Warum fragt er sie denn, was sie wollen? Er weiß doch alles. Wir brauchen ihm unsere Not nicht zuerst erklären, wenn wir ihn anrufen. Sagt er das nicht schon in der Bergpredigt? Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Warum fragt er? Er fragt die beiden Männer, weil es für sie und auch für die Zusehenden und Zuhörenden, Umstehenden, sowie auch für uns wichtig ist, dass sie es aussprechen können. Ähnlich wie bei der blutflüssigen Frau, die ja eigentlich unerkannt bleiben wollte. Sie wollte Jesus, sie schlich ihn von hinten an und wollte ihn berühren, ihn nur anfassen, damit sie geheilt wurde. Und es hat funktioniert, aber Jesus ließ sie trotzdem nicht laufen, bevor sie ihr Glaubensbekenntnis abgegeben hatte. Das war wichtig. Es geht darum, dass die Menschen ihre wahre Situation vor Gott erkennen und bekennen. Sie müssen nicht nur Jesus als den Gottessohn, den Davidssohn, den Retter erkennen, sondern auch Selbsterkenntnis haben, damit sie oder wir in den Genuss kommen, seine Hilfe, seine Rettung zu erfahren. Dazu brauchen wir Selbsterkenntnis. Es genügt nicht, wenn wir sagen, ja, dieser Jesus, der ist groß, der ist gut und der kann alles und so. Wir müssen wissen und bekennen, warum wir daran Anteil haben wollen oder müssen. Die beiden Männer mussten vor den Menschen bekennen, dass sie blind sind und dass sie glauben, dass Jesus ihnen das Augenlicht geben kann. Die beiden antworten dem Herrn auf seine Frage: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Nun magst du vielleicht immer noch sagen, ja sicher, sie müssen glauben, dass sie vom Herrn geheilt werden können und dann nicht mehr blind sind. Natürlich, aber wieso sollen sie bekennen und zuerst erkennen, dass sie blind sind? Das war doch für alle klar, dass diese beiden blind sind. Vor allem für sie selbst. Niemand musste ihnen sagen, dass sie blind sind. Sie sahen nämlich nichts. Um sie herum war es nur schwarz. Und das stimmt in Bezug auf ihre leibliche Blindheit. Die kannten sie sowieso. Aber Matthäus, der das berichtet, der seine Motive für sein Evangelium vorwiegend aus dem Buch Jesaja schöpft, er meint mehr als das leibliche Sehen. Er zeigt durch seine Berichte von Blindenheilungen, dass Jesus der Retter ist, der von Jesaja als derjenige vorausgesagt wurde, der den Blinden das Augenlicht gibt. Und die Blindheit und die Heilung davon, die Jesaja meint, ist nicht die leibliche, sondern die geistliche Blindheit. Diese geistliche Blindheit ist ein oft wiederkehrendes Thema bei Jesaja. Das kommt ganz viele Male vor in seinem Buch. Er beklagt, dass sein Volk beinahe aus lauter Blinden besteht. Geistlich Blinden. Einige Beispiele. Jesaja 43, Vers 9. Lass hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat. Sie haben Augen. Und er sagte oft auch, ihr habt Augen und trotzdem seht ihr nicht, weil ihr blind seid, geistlich blind. Oder Jesaja sagt, 56, 10, seine Wächter sind blind, sie alle erkennen nichts. Oder wie wir gehört haben aus der Schriftlesung, wir tappen herum wie Blinde an der Wand und wie die, die keine Augen haben, tappen wir herum. Und aber Jesaja verheißt, dass Gott seinen Knecht senden wird, der diese Blindheit wegnehmen wird. Wieder einige Beispiele. Ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun. 42, 6, 7. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus dem Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. 29, 18. Und dann werden die Augen der Blinden aufgetan. 35, Vers 5. Matthäus beschreibt, dass Jesus eben dies getan hat. Indem er es tat, hat er auch demonstriert, dass er derjenige ist, der nicht nur kam, um körperliche Kranke zu heilen, sondern den geistlich Blinden Licht zu geben. Dass sie sehen können, was bisher vor ihren geistlichen Augen verborgen war. Es ist die Wahrheit Gottes, die sie erkennen werden. Es ist Jesus Christus selbst, den sie erkennen. Das ist bei diesen beiden blinden Männern auch geschehen. Und auch das ist ein Bild. Nachdem er ihre Augen geöffnet hat, konnten sie zuerst Jesus sehen. Wir können sagen, dass als sie noch blind am Wegrand saßen, haben sie Jesus nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt aber haben sie ihn gesehen. Sie hörten von ihm, dass er wohl der Sohn Davids sein könnte. Und dann schrien sie nach ihm, baten ihn, das zu tun, was der Sohn Davids tun kann. Augen der Blinden öffnen. Und sie erfuhren, dass er es tatsächlich ist. Er heilte sie. Und dann sahen sie ihn vor sich stehen. Sie erkannten den Sohn Davids mit neu geschaffenen Augen. Sie erkannten den Sohn Gottes. Und dann heißt es, und sie folgten ihm nach. Das kam unmittelbar. Sie haben ihn erkannt und sie folgten ihm nach. Es ist so einfach, wie es klingt. Sie wurden sehend und sie folgten ihm nach. So geschah das Matthäus selbst. Matthäus wurde vom Herrn gerufen. Als er im Zollhaus saß, Jesus sagt, folge mir nach, und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Das ist es, was auch mit uns geschah. An einem Punkt in unserem Leben, nicht wahr, wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du ein Christ bist oder eine Christin, dann hast du ihn erkannt und folgst ihm nach. Nicht jeder kann so einen deutlichen Unterschied ausmachen zwischen dem, was vorher war, und dem, was nachher war, sodass er sagen könnte, es war an jenem Tag und in jenem Jahr. Aber die geistliche Realität, die betrifft uns alle. Wir erkannten Jesus und folgten ihm nach. Wir können Jesus nicht nachfolgen, solange wir blind sind und unsere Realität nicht erkennen. Wir müssen erst erkennen, dass wir nichts erkennen. Dass wir wie Blinde sind, die im Dunkeln umhertappen. Und wir müssen das Wort Jesu hören und glauben, dass er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, im Dunkeln umhertappen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir brauchen auch sein Licht, damit wir erkennen, dass er der Sohn Davids ist, den die Propheten verheißen haben. Dass er der göttliche Messias-König ist, der die rettet, die an ihn glauben. Und dann müssen wir ihn anrufen. Herr, Sohn Davids, ich möchte sehen. Hast du das schon gebetet? Ich habe das einmal ziemlich halbherzig gebetet, als ich nicht glaubte. Ich wollte aber einfach das Gebet gebetet haben, dass ich sagen konnte, ja, ich hab's probiert. Und ja, er hat mir die Augen geöffnet. Herr Sohn Davids, ich möchte sehen, gib mir dein Licht, dass ich die Wahrheit erkenne. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Apostelgeschichte 2, 21. Und zu denen, die ihn anrufen und die an ihn glauben, sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So haben es die beiden vormals blinden Männer uns gezeigt, nicht wahr? Sie haben Jesus gesehen, sie haben ihn erkannt und sogleich folgten sie ihm nach. Das war für sie die einzige Konsequenz. Sie sahen ihn und folgten ihm nach. Nachdem sie Jesus so begegnet waren, konnten sie nirgends sonst mehr hingehen, als nur dem Sohn Davids zu folgen. Und das wollen wir auch tun, nicht wahr? Nicht wahr?
Ja.
Wir wollen wie Petrus antworten, als Jesus die Jünger fragte, als viele Leute ihn verließen, weil sie sich an dem gestoßen haben, was er lehrte. Da haben ihn viele verlassen und Jesus fragte seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Ihr könnt auch weggehen. Und Petrus antwortete, und das ist auch meine Antwort, Herr, wohin sollen wir denn sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ist das deine Antwort auch?
Ja.
Amen.